Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Michael Koss, Politikwissenschaftler an der Universität München, zu Gast bei mir hier in Berlin im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel, hallo.
Herr Koss, Politik ist ja manchmal kompliziert. Wir spielen jetzt mal komplizierte Bund-Länder-Beziehungen. Ich bin der Bund, Sie sind ein Land, welches möchten Sie gerne sein?
Dann wäre ich gern Bayern, wenn ich da schon arbeite.
Ja, okay. Oh, auch noch ein reiches Land. Ist vielleicht nicht ganz einfach jetzt. Aber gut.
Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt.
Also. Ich sag jetzt mal, ich kaufe Ihnen eine. Was bräuchten Sie?
Wir brauchen natürlich eigentlich gar nichts, gell?
Okay.
Wir haben ja schon alles.
Aber gut, jetzt Sie persönlich. Ich sag mal, ich kaufe Ihnen eine neue Krawatte.
An mir, ja, gerne.
Ja, Ihnen persönlich. Also Sie sind ja jetzt das Land quasi.
Ja.
Sagen Sie, super, gerne.
Wenn Sie die alleine finanzieren und nichts dazugeben, sind da, glaube ich, im Geschäft.
Genau, da fängt es an. Jetzt sage ich Ihnen, tut mir leid, aber Sie müssten die Hälfte schon selber bezahlen.
Käme dann immer noch für mich auf den Gesamtpreis der Krawatte und Ihre allgemeine Wünschenswertheit für mich an, aber das könnten wir möglicherweise machen.
Welche Farbe hätten Sie gerne?
Wenn ich die aussuche, nehme ich eine blaue.
Okay, Sie kriegen eine rote.
Dann können wir möglicherweise nicht ins Geschäft kommen.
Okay.
Da hätte ich dann Mecklenburg-Vorpommern sein müssen.
So, ich glaube, so ein paar Grundprobleme, die wir gleich besprechen, sind jetzt vielleicht deutlich geworden. Wir müssen sprechen über den Digitalpakt, der gerade eben im Bundesrat abgelehnt wurde, also verwiesen wurde in den Vermittlungsausschuss. Also das ist sozusagen die sanfte Form der Ablehnung. Das ist eines unserer Themen heute. Wir haben aber auch ein paar andere Themen, wo Politik erklärt, analysiert, sortiert und vielleicht durchgeschüttelt werden muss. Mein Gast heute, Michael Koss. Ich bin Corbinian Frenzel. Guten Tag. Der Bund will den Ländern gerne 5 Milliarden Euro geben, damit die Laptops, Smartboards und Tablets und alle möglichen anderen Dinge kaufen können, die heutzutage englische Namen haben, für die Schulen. Was sagen die Länder dazu im Bundesrat? Gerade eben, nein, danke, so nicht. Und sie sagen das sogar, hören wir kurz den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, mit einer Mischung aus bürokratischer Sicherheit und ziemlich hohem Blutdruck.
Ich bin der Meinung, der 104c, der Artikel, so wie er beschlossen worden ist im Bundesrat, wäre von mir mitgetragen worden. Ich hätte heute im Bundesrat meine Hand dafür gehoben. Und diejenigen, die den 104b dazu gemogelt haben, also eine völlig andere Finanzarchitektur als vergiftetes Geschenk mit hinein verhandelt haben oder hineingenommen haben, die müssen sich an die eigene Nase fassen, was sie da angerichtet haben.
Sagt Bodo Ramelow von den Linken, Ministerpräsident von Thüringen. Ich übersetze mal vereinfacht: 104c, ihr kriegt das Geld, 104b, aber nur zu unseren Konditionen und wenn ihr ordentlich mit dazu schießt. An meiner Seite heute der Politikwissenschaftler Michael Koss. Jetzt gibt es hier drei Lesarten. Eins, der Bund ist übergriffig und geht zu weit. Zwei, die Länder blockieren wichtige Zukunftsinvestitionen aus nichtigen Gründen. Oder drei, dieser komische deutsche Föderalismus funktioniert einfach nicht so gut. Ihre Wahl.
Ich muss Ihnen leider eine sozialwissenschaftliche Antwort geben. Es ist von allem was dabei am Ende. Ich kann beide Seiten verstehen, aber etwas schwieriger, und das wäre dann der letzte Punkt, mit dem schwierig funktionierenden Föderalismus, etwas schwieriger finde ich nachzuvollziehen, warum man sich dann nicht eigentlich einigen kann, wenn die Probleme doch klar sind. Die Länder wollen sich vom Bund nicht übervorteilen und gängeln lassen am sogenannten goldenen Zügel, wie man das immer so schön nennt, wo man mit Finanzhilfen halt die Richtung vorgibt. Und der Bund will aber auch nicht, dass die Länder das Geld zweckentfremden.
Das halte ich beides für berechtigt
Interesse. Absolut nachvollziehbar. Ja. Und was mich nur jetzt verwundert daran, ist eigentlich nur, dass man das nicht, wie das in Deutschland üblich ist, im Vorfeld ausräumt. Da gibt es genügend Kaminzimmer in den vielen Landesvertretungen hier in Berlin, der Bundesländer, in denen man sich dann mal zurückziehen kann, die Tür zumachen kann und in Ruhe über alles reden und eben eine Lösung finden kann. Weil das wird man sowieso tun, nur offensichtlich wollte man jetzt erstmal einmal coram publico eskalieren, sozusagen.
Es ist in dem Fall möglicherweise wirklich so, wir hören gleich auch noch unseren Korrespondenten später in der Sendung, der sich mit den Themen befasst hat, aber politisch dumm gelaufen. Da hat die Bundesseite irgendwas gemacht, kurzfristig reingeschrieben und hatte wirklich vergessen, fast schon vergessen, das nochmal mit der Länderseite zu besprechen. Was es aber beschreibt, wir haben ja auch noch die anderen Punkte, also zumindest diesen Punkt, diese Frage, wie funktional ist denn der Föderalismus da eigentlich? Ich erinnere mich, dass wir 2006 eine ganz, ganz, ganz große Föderalismusreform hatten. Mit einem Ziel, weil man nämlich vorher festgestellt hatte, wir sind so verwoben miteinander, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr erkennen, wer ist eigentlich für was zuständig. Muss ich jetzt bei der Landtagswahl dafür sorgen, dass ich das kriege oder bei der Bundestagswahl oder bei beiden? Und man hat entflochten, entflochten, entflochten. Und jetzt stellt man fest, so richtig funktioniert das auch nicht und macht wieder lauter Flechten ins System.
Sie haben vollkommen recht. Wir hatten aber 2009 noch eine Föderalismusreform, in der wir die schwarze Null in meinen Augen ziemlich stark angebetet haben. Und die steht jetzt eben riesengroß im Hintergrund vor dieser ganzen Entflechtung, die durchaus stattgefunden hat, aber die Länder eben zur Haushaltsdisziplin zwingt, die nicht alle Länder gleichermaßen leisten können. Und deshalb eben halt die Neigung zur Zweckentfremdung von Mitteln, die dann in den finanzschwachen Ländern natürlich stärker ausgeprägt ist. Und deshalb diese Animositäten. Und aber das klärt eben nach wie vor nicht die Frage, warum der Bund da doch jetzt sehr stark eskaliert. Vielleicht ist es wirklich, Sie würden wahrscheinlich auch einen Bundespolitiker, Johannes Kahrs kommt mir in den Sinn, der Haushälter der SPD, finden, der mit genauso einem bluthochdruckigen Duktus Ihnen was ins Mikro sagen würde. Und wahrscheinlich ist das dann die Erklärung. Auf einer ganz persönlichen Ebene ist man da voneinander sehr genervt. Und der Eckhard Rehberg ist ja interessanterweise lange Minister in Mecklenburg-Vorpommern gewesen und jetzt der oberste aufs Gaspedal Treter auf der Bundesseite. Mhm. Also da kann man offensichtlich auch die Persönlichkeit dieselbe sein, aber die Seite bestimmt dann halt, wo man steht.
Ich habe ja gerade gesagt, der Kollege, der sich damit sehr gut auskennt bei uns im Hauptstadtstudio, ist später dabei. Ich höre gerade, dass wir ihn jetzt schon sogar in der Leitung haben. Insofern können wir ihn dazu holen. Frank Kapellan, diese Fragen, die wir hier gerade aufwerfen, die Michael Koss aufgeworfen hat. Wie kann das denn eigentlich sein? Hatten Sie da mal schnell eine Antwort, die vielleicht zufriedenstellend ist?
Nee, leider nicht. Also wir fragen uns auch, was da Johannes Kahrs von der SPD und Eckhard Rehberg wirklich geritten haben mag. Also in einer Nacht- und Nebelaktion diesen Passus in diese Grundgesetzänderung hineinzuschreiben, dass eben eine 50-50-Regelung in Kraft treten soll. Also, dass die Länder zu jedem Euro, der vom Bund gegeben wird, auch das Gleiche hinzugeben müssen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Bildungspolitik. Das bezieht sich, um mal ein Beispiel zu nennen, auf Fluthilfe etwa. Also jeder Euro, den dann das Land, sagen wir mal Mecklenburg-Vorpommern, vom Bund bekommen würde, müsste dann in gleicher Höhe dazugegeben werden von Mecklenburg-Vorpommern. Und da sagen eben solche finanzschwachen Länder, das können wir nicht. Bayern und Baden-Württemberg, die haben das Geld, die könnten das. Und das würde
die wollen aber auch nicht. Also nicht diesen Mechanismus zumindest.
Die wollen auch nicht, aber die können sich das zumindest leisten. Und da kann ich schon die finanzschwachen Länder verstehen, dass die jetzt sagen, da ist was in einer Nacht- und Nebel-Aktion hineinverhandelt worden, was wir auf keinen Fall mitmachen dürfen, weil das dann auch das Ungleichgewicht, das Finanzielle zwischen den Bundesländern weiter verstärken würde, weil dann eben die ärmeren Länder sagen müssten, ich kann die Hilfen des Bundes überhaupt nicht in Anspruch nehmen, weil ich ja dann eben dasselbe nochmal dazu tun müsste. Und die reichen Länder sagen, ja, wir haben das Geld und wir nehmen noch gerne das vom Bund dazu.
Ich denke, ein Problem vor dem Hintergrund ist, dass die Bundespolitiker, also Kahrs und Rehberg, in den letzten Bericht des Bundesrechnungshofs reingeschaut haben. Und da wird halt, wie es Aufgabe des Rechnungshofes ist, relativ akribisch dargelegt, wo Gelder eben nicht wie vorgesehen geflossen sind, Bundesgelder dann für andere Zwecke entfremdet wurden. Und das
zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau, ne?
Ja, ich glaube einfach, die Länder stocken generell auch in der Bildung, die ihre versuchen denn auch damit ihre Haushalte auf konstant zu halten, anstatt sozusagen das Plus mitzunehmen und im Sinne der Förderung zu investieren. Ja, also als jemand, der an der Universität arbeitet, kann ich Ihnen sagen, auch an der Münchner Uni sitzen wir nicht auf goldenen Fluren, sondern baulich ist da vieles nach oben verbesserungsfähig. Ich hoffe, mein Unipräsident.
Aber Sie haben völlig recht, was Sie eben sagten, wenn ich mich da noch einmischen darf, dass es völlig unverständlich ist, dass man all dies nicht vorher in Gesprächen klären konnte. Genau. Sie haben die berühmt-berüchtigten Kaminzimmergespräche angesprochen. Und da fühlen sich die Länder jetzt wirklich übers Ohr gehauen, weil das über Nacht reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob Kahrs und Rehberg gedacht haben, denen fällt das nicht auf, kann ich mir nicht vorstellen, die sind Experten genug.
Und es geht ja auch
es ist fatal für die Große Koalition, gerade im Bildungsbereich, dass die Gelder nun nicht fließen können. Da, das ist den Leuten auch egal, woran das jetzt scheitert. Bund-Länder-Streit, da bleibt aber auch hängen, dass auch SPD-geführte Länder sich nun widersetzen und das Geld nicht annehmen. Und man hat, Johanna Wanka als christdemokratische Bildungsministerin hat es vor mehr als 2 Jahren angestoßen. Da wollte man es noch nicht über eine Grundgesetzänderung machen, sondern über die Umsatzsteuer. Da hatte man schon zum ersten Mal von einem Digitalpakt gesprochen. Und die Lehrer und die Schüler warten darauf, dass endlich Geld fließt, um etwa Schulen mit WLAN auszustatten, mit Tablets, mit Whiteboards und dergleichen.
Gibt es denn eine Ahnung, Frank, wie lange Sie darauf warten müssen? Also wenn man das jetzt so festgestellt hat, dass da etwas nicht gut gelaufen ist, dann könnte es ja sein, dass man sich jetzt relativ schnell noch vor Weihnachten mit Lebkuchen im Kaminzimmer versammelt und dass der Vermittlungsausschuss ist angerufen, also schnell hinkriegt.
Aber da haben wir jetzt dieses parlamentarische Verfahren, da kommt man wohl nicht mehr runter. Also ich habe in diversen Gesprächen dann auch gefragt, warum nimmt man denn jetzt diesen 104b, diesen Passus 50-50 Bund-Länder-Finanzierung, warum streicht man das nicht einfach wieder, wenn man erkannt hat, dass daran alles zu scheitern droht? Und da heißt es nun, so einfach ist es nicht, das ist nun der parlamentarische Gang, das ist vom Bundestag gewissermaßen da rein verhandelt worden. Jetzt muss der Vermittlungsausschuss sich damit beschäftigen. Das soll im Januar geschehen. Die nächste Bundesratssitzung ist dann Mitte Februar. Wenn man sich bis dahin verständigt, dann könnte im März, April vielleicht doch endlich dann das erste Geld fließen.
Frank Kapellan, das ist auf jeden Fall mal ein Zeitplan. Es gibt ja auch Beispiele dafür, dass Bund und Länder in gemeinsamen Aufgaben was hinkriegen. Anderes Thema, das Gute-Kita-Gesetz. Bei mir ist weiterhin der Politikwissenschaftler, und jetzt verrate ich Ihnen noch eine weitere Eigenschaft, Vater eines 2 Jahre alten Kita-Kindes, Michael Koss, und zugeschaltet der, und jetzt verrate ich Ihnen auch eine interne Jobbeschreibung, Kindergartenbeauftragte des Hauptstadtstudios, Frank Kapellan. Frank, das klingt ja ein bisschen ähnlich wie der umstrittene Digitalpakt. Auch hier nimmt der Bund viel Geld in die Hand, 5,5 Milliarden insgesamt bis 2022 für die Kitas. Aber das nehmen die Länder wiederum ohne Meckern, weil man da besser gearbeitet hat?
Nein, weil man sich auf eine andere Finanzierungsmöglichkeit verständigt hat. Eine Möglichkeit, die es, das sagen jetzt viele, eigentlich auch beim Digitalpakt gegeben hätte. Da kommt dieses Geld nämlich nicht über eine Grundgesetzänderung, wo der Bund dann mitreden kann, wofür das Geld ausgegeben wird, sondern über den Umsatzsteueranteil. Der wird einfach erhöht. Dann können die Länder das Geld nehmen und der Bund hat relativ wenig Mitsprachemöglichkeiten zu sagen, wofür es denn ausgegeben werden soll. Und da hat es bis zuletzt auch noch einen Streit gegeben. Jetzt gerade vor wenigen Minuten ist das Ganze im Bundestag verabschiedet worden, ist durchgegangen, allerdings unter der Vorgabe, dass, wie ich es gerade beschrieben habe, nun in 16 Staatsverträgen gewissermaßen Einzelvereinbarungen zwischen der Familienministerin und den Bundesländern ausgehandelt werden muss und vereinbart werden muss, wofür das Geld ausgegeben wird. Die SPD, Franziska Giffey für die SPD, wollte eigentlich, dass das Geld vornehmlich auch ausgegeben wird für die Gebührenfreiheit von Kitas. Das ist den Sozialdemokraten unheimlich wichtig, gerade für Geringverdiener etwas zu tun, dass die eben keine Kita-Gebühren mehr bezahlen müssen. Da haben aber auch viele unionsgeführte Länder, aber auch Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg, Grüner gesagt, nein, wollen wir nicht, Gebührenfreiheit ist uns auch viel zu teuer. Wir stecken das Geld lieber da rein, zum Beispiel den Betreuungsschlüssel zu erhöhen. Also wie viel Kinder hat eine Erzieherin zu betreuen? Das ist etwa in Baden-Württemberg. Bei den unter 3-Jährigen sind es 3 Kinder für eine Erzieherin. In Mecklenburg-Vorpommern sind es immerhin 6 Kinder. Also da gibt es gravierende Unterschiede. So, und jetzt kann jedes Land für sich entscheiden, welche Prioritäten setze ich. Stecke ich es möglicherweise einfach nur in besseres Essen in den Kitas oder eben in den Betreuungsschlüssel oder in die Gebührenfreiheit, was sich die SPD-geführten Länder eigentlich vorgenommen haben. Das erweitert natürlich, verstärkt nochmal den Flickenteppich, den wir dann auch haben. Denn eigentlich war auch die Idee dieses Gesetzes, generell bundeseinheitliche Standards zu schaffen, auch im Kita-Bereich. Da sind wir aber dann sicherlich noch weit von entfernt.
Frank Kapellan, vielen Dank für dieses Update, für diese Einblicke in Politik, die am Ende natürlich immer sehr detailreich, kompliziert ist, Michael Koss, und wo man sich aber auch die Frage stellt, wir sind ja bei diesen Bund-Länder-Beziehungen, ob das jetzt ein normaler politischer Streit ist, da muss man durch, oder ob sich da, das ist mein neues Lieblingswort, auch so eine gewisse Dysfunktionalität des Systems zeigt.
Ja, ich hoffe, dass es sich nicht als Dysfunktionalität erweisen wird, aber um auch eine Floskel zu verwenden, der Föderalismus steht in jedem Fall schon vor neuen Herausforderungen, einfach deshalb, weil seine Regeln zwar die alten geblieben sind, großer Zwang zur Einigkeit, große Neigung zur Selbstkoordination der Länder, Aber das Parteiensystem, also die Mechanismen, in denen das alles ausgehandelt wird, sich stark verändert und deshalb viel mehr Leute auf einmal an einen Tisch geraten müssen. Ja, sie haben ja fast kein Bundesland mehr, in dem es nicht eine Drei-Parteien-Koalition gibt, denn es gibt in allen mittlerweile Koalitionen. Es gibt mittlerweile mehr Parteien, die auch in diesen Koalitionen vertreten sind, die auch mit wechselnden Partnern vertreten sind.
Was aber natürlich eigentlich
das macht es kompliziert,
aber ist es ja eigentlich auch eine Chance, dass der Bundesrat eine wirkliche Länderkammer ist. Sie sind Jahrgang 76, richtig?
Das ist korrekt.
Ich bin Jahrgang 78. In unserer Geburtszeit, da war es so rum, dass die unionsregierten Länder die damalige SPD-Regierung blockiert haben. Dann schwenkte das um und Oskar Lafontaine machte den Bundesrat zur Blockademaschine gegen Helmut Kohl. Also wo man ganz stark so eine parteipolitische Instrumentalisierung auch des Bundesrates sah. Jetzt, positiv gesehen, könnte man sagen, das sind halt wirklich Landesregierungen, die für Länderinteressen streiten.
Ja, leider ist es oft so nicht. Und dazu würde ich zunächst noch ganz klar sagen, da gibt es von meinen Kollegen viele Untersuchungen, diese Blockaden im Bundesrat sind viel seltener, als man das gemeinhin so annehmen will. Lafontaine stimme ich Ihnen vollkommen zu. In den 70ern gab es CDU-Bestrebungen, aber in der Regel ließ sich immer jemand, ich meine das nicht polemisch und auch nicht abwertend, so läuft Politik, aber jemand, der sich rauskaufen ließ. Mhm. Denken Sie an die A20. In Mecklenburg-Vorpommern, die gibt es dann mit Gerd Schröder seine damalige Steuerreform.
Hätte doch so ein kleines bisschen mehr ausgeben sollen, dann wäre dieses Loch nicht entstanden. Aber gut.
Vielleicht musste da was schnell gehen. Das kann ich jetzt aus heutiger Perspektive nicht beurteilen.
Nicht an allem ist Schröder schuld.
Solche Dinge, solche Dinge, die gibt es und die sind auch machbar, aber es ist auf jeden Fall einfacher, das Ganze innerhalb einer geringeren Zahl von Parteien zu verhandeln, als in einer größeren. Womit ich nicht sagen will, dass dieser Wandel jetzt ein Problem an sich ist, sondern er ist einfach Ausdruck dafür, dass man neu zusammenfinden muss und dass das immer erstmal mit Versuch und Irrtum, und wir erleben gerade beides, wir verhandeln ja hier auch beides in der Sendung, mit Versuch und Irrtum zu tun hat.
Genau, also Irrtum, Digitalpakt
Beispiel,
und geglückter Versuch, das gute Kita-Gesetz. Es ist eigentlich auch ein toller Gesetzesname, ne? Klingt irgendwie nach Morgenkreis, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen ist er natürlich falsch, weil sollte das Geld so verwendet werden, dass die Gebühren reduziert werden, wird dadurch die Kita günstiger, aber natürlich nicht besser. Das muss man einfach jetzt mal auch so festhalten.
Je nach Bundesland kriegt es dann unterschiedliche Label. Günstige Kita oder gute Kita.
Wenn 16 Verträgen ja gemacht werden müssen, kann das natürlich sein.
Wir werden es sehen. Das Wort des Jahres, meine Damen und Herren, lieber Herr Koss, Heißzeit. Mhm. Weil es so warm war dieses Jahr und sowieso Klimawandel, Erderwärmung, schöne Schlussbotschaft für Katowice, die da heute von der Jury mitgegeben wurde. Man kann es aber auch so lesen und das war ein Gedanke, den wir gleich in der Redaktion hatten. Es war ein politisch ziemlich erhitztes Jahr, wenn wir mal nur bei der deutschen Politik bleiben. Die Dauerkrise der SPD, Vorsitzendenwechsel, der Dauerstreit der Großen Koalition, der Richtungsstreit innerhalb der Union. Man könnte Ortsmarken wie Chemnitz dazu nehmen. Jetzt ist die CDU zumindest seit einer Woche neu aufgestellt mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Heute gibt es frische Zahlen des Deutschland-Trends. Sowohl Union als auch SPD gehen einen Punkt hoch. Das sind jetzt natürlich nur ganz kleine Beobachtungen, aber könnte man sagen, die politische Heißzeit kühlt sich gerade etwas ab?
Ich fürchte nicht, täusche mich aber natürlich als Bürger gerne, weil ich die strukturellen Probleme, die diesem Abschmelzen in der Wählergunst der vormaligen Volksparteien zugrunde liegen, eigentlich alle ungebrochen sehe. Ja, auch wenn das mal ein Prozent hochgeht oder noch eins mehr, sehe ich sozusagen den Langzeittrend, um ehrlich zu sein, für beide Parteien eher runtergehen oder jedenfalls nicht sonderlich mehr steigen. Sie können einfach diesen Spagat, dem sie sich beide jetzt ausgesetzt sehen, im Parteiensystem nur sehr schwer machen. Die SPD kann jetzt auch beim Gute-Kita-Gesetz natürlich Geld in die Hand nehmen und die Kita umsonst machen. Sie hat immer die Linkspartei im Nacken, die kann noch mal 1 Milliarde mehr für irgendwas fordern. Mhm. Und die Union kann die Grenze, um jetzt das so zugespitzt weiter zu formulieren, so dicht machen, wie sie will. Irgendwo wird immer jemand, ein Deutscher oder Nicht-Deutscher mit Migrationshintergrund, einen Kaugummi klauen. Und das wird der AfD Gelegenheit geben, darauf abzuheben, sodass die beide Parteien halt immer mehr zu Gejagten irgendwo werden, was ihnen schadet.
Aber das kann ja auch nur fruchten, wenn irgendwas schiefläuft. Die Linkspartei, vorher die PDS, gibt es seit den 90er Jahren. Für die Union ist das in der Tat ein neueres Phänomen. Aber auch auf der rechten politischen Seite gab es ja Protestparteien, Republikaner, NPD, DVU, wie sie alle hießen. Es ist ja schon interessant, dass es so erodiert und gerade jetzt. Und die Parteien rätseln ja offen, also gerade die SPD, weiß ja auch eigentlich gar nicht, was machen wir eigentlich falsch?
Also da haben meine Kollegen eigentlich zwei Erklärungsansätze. Und ich glaube, die Zeit wird es weisen, wer da recht hat. Die einen sagen, am Ende ist es eigentlich alles ein materielles Problem. Wir müssen weg von dem Fetisch mit der schwarzen Null und müssen einfach Geld in die Hand nehmen. Das würde ich jetzt ergänzen, das muss dann im ländlichen Raum ankommen, da wo die unzufriedenen mittelalten Männer, offensichtlich sind es ja solche, hocken. Ja, die brauchen bessere Straßen, bessere Infrastruktur im weitesten Sinne, am besten noch ein Hallenbad und dann läuft der Laden.
Ja. Wenn ich da gerade einhaken darf, bitte. Das passiert ja. Ne? Also es wird ja unglaublich
das
viel Geld
ist das auch nicht
in
meine
die
Meinung.
Hand genommen. Ja.
Aber ich will also es der Fairness halber sagen, weil es auch einfach unklar ist, wer da recht hat. Und da maße ich mir auch keinen Blick in die Glaskugel an. Ja. Und die anderen sagen halt, wir haben eigentlich eine Ablösung des Großkonfliktes links-rechts, des monetären Großkonfliktes durch einen anderen, der im Zuge eben von Globalisierung und Migration immer mehr auf im eigenen Nationengebilde, so wie es immer war oder immer gewesen sein sollte, oft sind das ja Mythen, die da rekonstruiert werden, vor sich hinmuckeln oder eben sich öffnen, im Guten wie im Schlechten sozusagen, der Globalisierung oder zumindest der europäischen Einigung gegenüber. Sollte die Meinung eben sich als richtig erweisen, dann wird dieses Geld auch immer versanden.
Und Sie hängen eher dieser Erklärung an?
Ich hänge tatsächlich eher der an, am Ende, das hatte ich ja schon angedeutet, ist bei Sozialwissenschaften immer so, beide Positionen spiegeln sich irgendwie wieder. Ich halte die aber unterm Strich für etwas triftiger, eben weil die SPD ja, Sie haben es selbst in der Frage ja angesprochen vorhin, ein Stück weit machen kann, was sie will. Jetzt geht es mal 1% hoch. Ja, wo sind die dann? Bei 15?
Ja, 15.
Ja, Wahnsinn, möchte ich sagen. Also deshalb fürchte ich fast, dass wir einfach einen neuen Großkonflikt haben, den die beiden Parteien, die beiden vormaligen großen Parteien auch einfach nicht so gut abbilden können, weil der quer durch sie durchläuft.
Man könnte es ja vielleicht noch ein bisschen einfacher machen. Jetzt redet der Journalist, ich muss nicht als Sozialwissenschaftler es kompliziert machen, sondern habe immer das Ziel der Vereinfachung. Wir haben eine Ausdifferenzierung, das heißt ein immer größeres Angebot. Ja. Wenn man mal zusammenaddiert, also die Grünen in dieser Umfrage sind jetzt bei 20%, die Linken habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber so ungefähr bei 10. Das ist im Prinzip das alte linke Mitte-Lager. In der rechten Hälfte hat es sich halt durch die AfD und eine größere FDP auch etwas ausdifferenziert. Letztendlich ist die Bindekraft der Volkspartei nicht da. Sie müssen sich halt neu finden. Sie müssen größere Koalitionen bilden, die sie aber früher auch bilden mussten, dann vielleicht stärker innerparteilich.
Richtig. Das wäre alles kein Problem, weil wenige Parteien sind nicht per se etwas Wünschenswertes und Wichtiges, aber die Bereitschaft sozusagen miteinander, die Kompromisse, die es braucht in der Politik, Politik ist nichts anderes als ein Kompromiss, einzugehen, die ist ja eben aufgekündigt worden. Da sind wir dann, glaube ich, wirklich schon im politischen und nicht mehr politikwissenschaftlichen Bereich, wenn man sich fragt, wer hat die genau aufgekündigt. Klar ist aber nur, dass weder Linkspartei sich in ein Linksbündnis noch AfD in ein Rechtsbündnis integrieren ließe und dass also die beiden Lager einfach substanzielle Teile verloren haben für irgendwelche Kompromissbildung. Ja? Die Linkspartei auf Ländern ist eine kleine Ausnahme, schon klar. Mhm. Aber im Bund ist es eben so. Und dass dann eben Union und SPD sich irgendwo in der altbundesrepublikanischen Pflicht zur Großen Koalition wiederfinden, die aber eben halt bei ihnen intern auch auf immer weniger Akzeptanz
stößt. Und die natürlich auch ein Riesenproblem mit sich bringt, die politische Unterscheidbarkeit. Also das, was manche böse als die Verklumpung der Mitte bezeichnen.
Nee, da ist auch was dran, absolut.
Dass eben letztendlich auch der Eindruck entsteht, es ist eigentlich auch egal, ob ich eine AKK-CDU oder eine Nahles-SPD wähle, denn politisch sind da nur noch Nuancen.
Nur dann müssen die Leute sich auch fragen, warum andere Bündnisse nicht zustande kommen und wie man den Parteien, die diese Bündnisse nicht eingehen wollen. Ja, die FDP wäre hier auch noch zu erwähnen. Also ich sag mal, Union und SPD haben sich nun wirklich nicht aufeinander gestürzt nach der letzten Bundestagswahl. Da hat sich doch schon jemand erstmal weggestürzt in die Böschung am Fahrbahnrand, bevor der Weg frei war für Union und SPD. Und das ist wieder, ich meine, das ist auch Politik. Die hat ganz viel mit Zielkonflikten, mit Unvereinbarkeiten zu tun. Die Leute wollen die klare Alternative, die klare Kante und so weiter und so fort. Und die wollen aber auch, dass die da sich gefälligst einigen. Wie das genau zusammengehen soll, das, glaube ich, muss man einfach, man muss, glaube ich, darauf hinweisen, dass viele Dinge nicht zusammengehen, um dann diese Wut auf die da oben ein bisschen abzufedern.
Es ist ein schwieriges Umfeld auf jeden Fall, aber es geht noch schwieriger. Und da, wo es schwieriger ist, da schauen wir gleich hin, Großbritannien. Alles, alles Gute, liebe Theresa. Das waren die Wünsche ihrer Fellow-Staats- und Regierungschefs am Abend in Brüssel beim Gipfel. Alles Gute für den innenpolitischen Kampf um den Brexit-Deal. Sehr viel mehr war nicht drin. Es gibt eine Erklärung der guten Intentionen der 27, aber nicht das gewünschte Nachverhandeln. Ein Bonbon für May, mehr nicht. Das ist der Kommentar der Tagesschau heute. Michael Kost, der Schwebezustand geht also weiter und Sie haben uns heute Morgen, als wir telefoniert haben, überrascht mit der These, dass das, wo man denken würde, alle wollen diesen Schwebezustand beenden, vielleicht sogar durchaus politisches Ziel und Strategie sein kann, im Schwebezustand zu bleiben.
Oder zumindest eine unintendierte Konsequenz aus dem fortgesetzten Handeln. Ja, mein Eindruck ist wirklich, dass man sich in Großbritannien vielleicht strukturell noch mal größeren Problemen ausgesetzt sah als in den vielen anderen europäischen Ländern und dass man einfach jetzt vor mittlerweile 2 Jahren, ich weiß es selber nicht, ne, beschlossen hat, einfach mal ein Nicht-Thema aufzumachen, so ein weißes Kaninchen aus dem Hut Brexit, der Politik
zu schauen. Die Brexit-Entscheidung selbst.
Ja, ja, genau. Der Brexit ist ja einfach die Ablenkung von allen realen politischen Maßnahmen, wenn man so will. Und es würde eigentlich sich ständig nur mit engen Zeitplänen und großem Termindruck darauf geeinigt, dass man sich beim nächsten Mal vielleicht einigt, aber nicht bei dem. Mhm. Beispiel für mich, da wäre dieser Backstop. Das ist nichts anderes, als zu sagen, ja, wir wissen es nicht, wir können und wollen es jetzt nicht genau entscheiden, wie das mit der Zollgrenze in Irland läuft, aber alle behalten alle Optionen in der Hand und es passiert eigentlich nichts unter riesigem Zeitdruck, also rasender Stillstand.
Aber das ist natürlich auch die Kunst der Politik. Schaden abzuwenden, also konsequentere Entscheidungen führen natürlich auch zu größeren politischen Schaden im Zweifel.
Schon. Bei Helmut Kohl ließ das aussitzen, haben Sie schon recht, ne? Da war das polemisiert.
Jetzt haben Sie das aber negativ besetzt.
Aber manchmal ist es auch nicht unbedingt schlecht abzuwarten, Dinge. Ja. Das würde ich mir von den Bologna-Reformen im Hochschulsystem wünschen, dass die gar nicht so schnell gekommen wären wie in unserem starren System, ist aber ein anderes Thema, gebe ich zu. Aber da haben Sie, ich stimme Ihnen vollkommen zu.
Aber es ist natürlich, ich meine, wenn Sie sagen Bologna, das ist natürlich eigentlich genau das Thema, denn Sie haben gesagt, das war eigentlich so eine Nichtfrage, aber in Großbritannien war es natürlich doch immer eine politische Frage, die sehr gespalten hat. Bologna, wollen wir uns aus Brüssel sagen lassen, wie unsere Universitäten aussehen sollen? Ja. Mit der kleinen Ironie, dass Bologna ja eigentlich ein sehr angelsächsisches Modell dem Rest Europas überstülpt hat. Insofern, da war ja Druck da. Da ist eine Frage da. Ich habe heute Morgen ist mir so ein Bild entstanden, dass wir Großbritannien vielleicht so betrachten müssen, wie man die Ukraine sieht. Das ist ein Land, das irgendwie dazwischen ist. Das ist nicht richtig dabei, nicht richtig nah genug dran an diesem europäischen Projekt, aber es ist auch nicht so weit, dass man es wirklich ziehen lassen kann und dass wir uns auseinander trennen können.
Ja, Donbass haben Sie in jedem Fall auch, das heißt Nordirland, wo immer so ein zumindest immer noch latenter Kriegszustand dann herrscht. Ja, ich glaube, es gibt halt einfach so, wie ich vorhin von einem schwarzen Null-Fetisch gesprochen habe, einen Souveränitätsfetisch in Großbritannien, dadurch, dass die ein vermeintlich sehr einfaches politisches System haben, in dem der Wille da ist, dass die Verantwortlichkeit vom Wähler direkt zum Premierminister, der Premierministerin fließt. Damit ist sowas wie die EU nicht vereinbar. Aber wenn ich mir das einfach anschaue, die Debatte in Großbritannien in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, das kann eigentlich kein Grund sein, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und das scheint mir da doch zu passieren. Weil egal wie einfach das politische System ist, so wie es sich jetzt darstellt in der Handlungsfähigkeit, könnte es auch so kompliziert wie das Deutsche sein. Es würde auch nichts anderes dabei rauskommen.
Das finde ich interessant, gerade in diesen Zeiten, in denen wir einerseits merken, die Gesellschaften driften immer mehr auseinander. Also wir haben nicht mehr die großen gemeinsamen Gruppen, die gemeinsame Erzählung und gleichzeitig aber diese stark polarisierenden Fragestellungen und politische Systeme, die ja sehr unterschiedliche Angebote haben. Wir haben eben das britische System mit dem Mehrheitswahlrecht, wir haben das französische, das amerikanische durch diese Präsidentenwahl, ja oder nein. Und ich frage mich manchmal, ist das besser in diesen Zeiten, weil man dann sehr ausdifferenzierte Gesellschaften zwingt, doch eine Entscheidung zu treffen? Oder ob dieser Aushandlungsmodus, den wir eher in Deutschland haben, durch diese Aufsplittung auch durch das Verhältniswahlrecht gesünder ist?
Ja, das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ich würde sagen, dass die einfacheren und mehrheitsfreundlicheren politischen System, wie eben vor allem das britische, aber auch das französische, auf jeden Fall krisenresistenter sind. Ja, aus zwei Gründen. Sie kriegen nicht verhandlungsbereite oder willige Leute mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit überhaupt erst ins Parlament und können sie, sofern sie dort vertreten sind, leichter ignorieren. Das meine ich nicht abschätzig, sondern im Sinne von konstruktive Entscheidungen trotzdem aufs Gleis setzen. Ja. Von daher, aber das deutsche System kann auch mehrheitsfreundlicher ausbuchstabiert werden. Und das sollte man tun, wenn sozusagen die Zeiten noch schwieriger werden, unübersichtlicher werden. Aber ich denke, dass das nun wirklich ein bisschen, das geht dann schon Richtung Cassandra rufen, wenn man dazu jetzt hier schon aufruft. Ja, das möchte ich auf keinen Fall.
Das tun wir nicht, Michael Koss. Alles, alles Gute, liebe Theresa. Das waren die Wünsche ihrer Fellow-Staats- und Regierungschefs am Abend in Brüssel beim Gipfel. Alles Gute für den innenpolitischen Kampf um den Brexit-Deal. Sehr viel mehr war nicht drin. Es gibt eine Erklärung der guten Intentionen der 27, aber nicht das gewünschte Nachverhandeln. Ein Bonbon für May, mehr nicht. Das ist der Kommentar der Tagesschau heute. Michael Koss, der Schwebezustand geht also weiter. Und Sie haben uns heute Morgen, als wir telefoniert haben, überrascht mit der These, dass das, wo man denken würde, alle wollen diesen Schwebezustand beenden, vielleicht sogar durchaus politisches Ziel und Strategie sein kann, im Schwebezustand zu bleiben.
Oder zumindest eine unintendierte Konsequenz aus dem fortgesetzten Handeln. Ja, mein Eindruck ist wirklich, dass man sich in Großbritannien vielleicht strukturell noch mal größeren Problemen ausgesetzt sah als in den vielen anderen europäischen Ländern und dass man einfach jetzt vor mittlerweile 2 Jahren, ich weiß es selber nicht, ne, beschlossen hat, einfach mal ein Nicht-Thema aufzumachen, so ein weißes Kaninchen aus dem Hut der Politik zu schauen.
Die Brexit-Entscheidung selbst.
Ja, ja, genau. Der Brexit ist ja einfach die Ablenkung von allen realen politischen Maßnahmen, wenn man so will. Und es würde eigentlich sich ständig nur mit engen Zeitplänen und großem Termindruck darauf geeinigt, dass man sich beim nächsten Mal vielleicht einigt, aber nicht bei dem. Mhm. Beispiel für mich, da wäre dieser Backstop. Das ist nichts anderes, als zu sagen, ja, wir wissen es nicht, wir können und wollen es jetzt nicht genau entscheiden, wie das mit der Zollgrenze in Irland läuft. Aber alle behalten alle Optionen in der Hand und es passiert eigentlich nichts unter riesigem Zeitdruck, also rasender Stillstand.
Ja. Aber das ist natürlich auch die Kunst der Politik, Schaden abzuwenden. Also konsequentere Entscheidungen führen natürlich auch zu größeren politischen Schaden im Zweifel.
Schon. Bei Helmut Kohl ließ das aussitzen, haben Sie schon recht. Ne? Da war das polemisiert.
Jetzt haben Sie das aber negativ besetzt.
Aber manchmal ist es auch nicht unbedingt schlecht, abzuwarten Dinge. Ja. Das würde ich mir von den Bologna-Reformen im Hochschulsystem wünschen, dass die gar nicht so schnell gekommen wären wie in unserem starren System. Ist aber ein anderes Thema, gebe ich zu. Aber da haben Sie, ich stimme Ihnen vollkommen zu.
Aber es ist natürlich, ich meine, wenn Sie sagen Bologna, das ist natürlich eigentlich genau das Thema. Denn Sie haben gesagt, das war eigentlich so eine Nichtfrage. Aber in Großbritannien war es natürlich doch immer eine politische Frage, die sehr gespalten hat. Bologna, wollen wir uns aus Brüssel sagen lassen, wie unsere Universitäten aussehen sollen? Ja. Mit der kleinen Ironie, dass Bologna ja eigentlich ein sehr angelsächsisches Modell dem Rest Europas überstülpt hat. Insofern, da war ja Druck da. Da ist eine Frage da. Ich habe heute Morgen ist mir so ein Bild entstanden, dass wir Großbritannien vielleicht so betrachten müssen, wie man die Ukraine sieht. Das ist ein Land, das irgendwie, das irgendwie dazwischen ist. Das ist nicht richtig dabei, nicht richtig nah genug dran an diesem europäischen Projekt, aber es ist auch nicht so weit, dass man es wirklich ziehen lassen kann und dass wir uns auseinander trennen können.
Tja. Ja, Donbass haben sie in jedem Fall auch, das heißt Nordirland, wo immer so ein zumindest immer noch latenter Kriegszustand dann herrscht. Ja, ich glaube, es gibt halt einfach so, wie ich vorhin von einem schwarzen Null-Fetisch gesprochen habe, einen Souveränitätsfetisch in Großbritannien, dadurch, dass die ein vermeintlich sehr einfaches politisches System haben, in dem der Wille da ist, dass die Verantwortlichkeit vom Wähler direkt zum Premierminister, der Premierministerin fließt. Damit ist sowas wie die EU nicht vereinbar. Aber wenn ich mir das einfach anschaue, die Debatte in Großbritannien in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, das kann eigentlich kein Grund sein, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und das scheint mir da doch zu passieren. Weil egal wie einfach das politische System ist, so wie es sich jetzt darstellt in der Handlungsfähigkeit, könnte es auch so kompliziert wie das Deutsche sein. Es würde auch nichts anderes dabei rauskommen.
Das finde ich interessant, gerade in diesen Zeiten, in denen wir einerseits merken, die Gesellschaften driften immer mehr auseinander. Also wir haben nicht mehr die großen gemeinsamen Gruppen, die gemeinsame Erzählung und gleichzeitig aber diese stark polarisierenden Fragestellungen und politische Systeme, die ja sehr unterschiedliche Angebote haben. Wir haben eben das britische System mit dem Mehrheitswahlrecht, wir haben das französische, das amerikanische durch diese Präsidentenwahl, ja oder nein. Und ich frage mich manchmal, ist das besser in diesen Zeiten, weil man dann sehr ausdifferenzierte Gesellschaften zwingt, doch eine Entscheidung zu treffen? Oder ob dieser Aushandlungsmodus, den wir eher in Deutschland haben, durch diese Aufsplittung, auch durch das Verhältniswahlrecht gesünder ist?
Ja, das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ich würde sagen, dass die einfacheren und mehrheitsfreundlicheren politischen Systeme, wie eben vor allem das britische, aber auch das französische, auf jeden Fall krisenresistenter sind. Ja, aus zwei Gründen. Sie kriegen nicht verhandlungsbereite oder willige Leute mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit überhaupt erst ins Parlament und können sie, sofern sie dort vertreten sind, leichter ignorieren. Das meine ich nicht abschätzig, sondern im Sinne von konstruktive Entscheidungen trotzdem aufs Gleis setzen. Ja. Von daher, aber das deutsche System kann auch mehrheitsfreundlicher ausbuchstabiert werden. Und das sollte man tun, wenn sozusagen die Zeiten noch schwieriger werden, unübersichtlicher werden. Aber ich denke, dass das nun wirklich ein bisschen, das geht dann schon Richtung Cassandra rufen, wenn man dazu jetzt hier schon aufruft. Ja, das möchte ich auf keinen Fall.
Das tun wir nicht, Michael Koss. Wir sind am Ende dieser Zeit hier. Sie müssen mir noch verraten, Sie arbeiten gerade oder perspektivisch daran, wie sich Migrationsdebatten auf die Demokratie in Europa auswirken. Gibt es da schon eine Tendenz? Kann man sagen, das erschwert den demokratischen Prozess?
Ja, das glaube ich, liegt auf der Hand. Wir schauen nochmal genauer danach, wie sich das im Einzelnen auswirkt, aber die Reise geht jetzt nicht in Richtung mehr Demokratie aktuell. Das ist leider schon jetzt als Fazit relativ klar. Nur warum und inwiefern, das wollen wir rausfinden.
Wir sind gespannt auf die Antworten. Für heute sage ich vielen Dank, Michael Koss, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Gefreut.